Theoquest, auf der Suche nach dem Glauben. Hallo und herzlich willkommen zu Theoquest, dem Podcast auf der Suche nach dem Glauben. Heute ist es ein Anschlusspodcast sozusagen an das Thema, was wir beim letzten Mal hatten. Und wenn ich sage, das Thema, das wir beim letzten Mal hatten, dann meine ich, dass hier zwei Personen sitzen. Mir gegenüber sitzt nämlich
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin. Und mir gegenüber sitzt mein Host
Markus Bartelt. Herzlich willkommen. In der 20. Folge, im letzten Podcast, haben wir über die Johannes-Offenbarung gesprochen.
Und ja, spannendes Buch in der Bibel.
Über die Apokalypse und auch über die Hybris. Und wir nehmen das Thema jetzt so ein bisschen auf und tragen das weiter. Ich hatte das schon angekündigt. Ich bin nämlich auf ein Buch gestoßen von Bernd Stegemann, seines Zeichens Dramaturg und Philosoph. Das ist auch eine spannende Mischung. Das heißt nämlich, was vom Glauben bleibt, Wege aus der atheistischen Apokalypse. Da haben wir das Wort dann gleich, was dort auftaucht.
Glaubst du, ich kann was dazu sagen, weil Atheistin bin ich jetzt nicht?
Nein, aber zur Apokalypse weißt du ja ganz viel.
Ja.
Und ich fasse mal in wenigen Sätzen zusammen, was er eigentlich beschreibt, damit wir dann an den Aufhänger haben, um das weiterzuführen gedanklich.
Ja. Sag also, mal, wo er hin will.
Stegemann sagt, dass Religion für viele Menschen keine Rolle mehr spielt. Das können wir auch feststellen. Und die Gesellschaft zunehmend säkularisiert ist. Er stellt aber die Frage, ob der Glaube nicht lediglich seinen Ort verändert hat und sagt, im Grunde genommen hat das Individuum den Platz Gottes eingenommen.
Versucht zumindest, ja.
Das heißt, dadurch bewegen wir uns auf der einen Seite in Richtung Esoterik und auf der anderen Seite spricht er, dass wir einen Hochmut der absoluten Gewissheit in weltlichen Belangen entwickeln. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass wir eben Populismus haben, Fanatismus, Fundamentalismus und einiges mehr, was ihn dann zu diesem Begriff der atheistischen Apokalypse treibt. Er sagt nämlich, der Verlust des Glaubens hat nicht zu einer Befreiung geführt, sondern eher zu einer Orientierungslosigkeit und einer Überhöhung des Menschen als alleinige moralische Instanz.
Und okay, ich sehe, wo er hin will.
Ja, er macht das aus an der Polarisierung der Gesellschaft, an der Unfähigkeit zum Dialog und dass eben ohne eine übergeordnete Sinnstruktur Menschen anfällig seien für Heilsversprechen, Konsum und Esoterik. Das ist im Grunde genommen.
Er macht ja so große Rundumschläge.
Er macht einen großen Rundumschlag und seine Lösungsansätze sind im Grunde genommen jetzt nicht zurück zur Religion, sondern tatsächlich Bescheidenheit, Reflexion, Demut ist das, was er fordert und auch sagt, man muss sich seiner eigenen Grenzen eigentlich auch als Gesellschaft und in der Kultur bewusst sein, um damit auch dem absoluten Wahrheitsanspruch von Ideologien zu misstrauen und auch widerstehen zu können. Das ist also die Gefahr, die er dort sieht letztendlich. So, und das passt natürlich ganz gut. Ja, also dieses Thema der Selbstvergottung, das mal zu sagen. Also wir sprachen im letzten Podcast von der Hybris ganz am Ende, die wir zum Beispiel gesehen haben beim Turmbau zu Babel. Ja, da spielte es eine Rolle. Ich erinnere mich auch, dass König Herodes, glaube ich, sich für Gott hält und von einem Engel bestraft wird. Also das ist ja immer wieder, wenn wir anfangen, uns selbst für Gott gleich zu halten oder zu verhalten, fällt uns das ja irgendwann wieder vor die Füße.
Ja, also ich glaube, die Frage, die dahinter liegt, ist, existiere, lebe ich mit einem Orientierungsrahmen oder bin ich mein eigener Orientierungsrahmen? Mhm. Also so würde ich das jetzt mal etwas nüchtern zusammenfassen, weil ich glaube, religiöser Orientierungsrahmen ist nur einer von vielen möglichen. Und die Orientierungsrahmen, in denen ich mich bewegen kann oder die ich auch wählen kann, haben, glaube ich, einen Unterschied. Entweder sie sind immanent, das heißt, sie beziehen sich auf das Hier und Jetzt, auf das, was ich wissen und sehen kann oder ahnen kann. Also Liebe oder so kann man halt nicht beweisen, ne? Oder sie sind transzendent und sagen, es gibt über all das, was ich sehen, wissen und beweisen kann, noch etwas, was in den Bereich des Glaubens fällt. Also wo ich erst etwas nicht beweisen kann. Und beide Sorten Orientierungsrahmen leisten genau das, nämlich dass ich mich mit meinen Befindlichkeiten, meinen Fragen, meinen Ängsten, meinen Sorgen in etwas Größeres hineinstelle. Also bei immanenten Orientierungsrahmen würde ich immer sagen, die sind konsensuell. Also darüber verständigen sich Menschen, was ein Orientierungsrahmen sein soll. Also unser Grundgesetz ist zum Beispiel eins. Das ist ein ganz klarer immanenter Orientierungsrahmen. Gut, mit transzendenten Bezügen, aber erstmal ein immanenter Orientierungsrahmen. Oder ich suche mir eben einen transzendenten Orientierungsrahmen. Im Normalsprech ist das dann eben eine Religion oder ein Glaube.
Ich finde das ganz spannend, weil ich komme ja auch ein Stück weit aus dem Bereich der interkulturellen Kompetenz.
Mhm.
Und da wird in diesem Zusammenhang von Moralzirkeln gesprochen. Also es gibt enge Moralzirkel und weite Moralzirkel. Ein enger Moralzirkel ist die Moral innerhalb meiner Familie zum Beispiel, dass man sagt, da haben wir gewisse Werte und Normen und die tendieren auch immer dazu, dass man sich abgrenzt. Also oder im Sportverein oder in der Gemeinde oder ähnliches. Und es gibt sehr große Moralzirkel. Das sind dann eben so Leute, die sagen, Grundgesetz, Menschenwürde, Tierwohl.
Ja.
Also da wird es ganz groß aufgemacht. Und auch da sieht man momentan, dass diese Moralzirkel natürlich unerbittlicher aufeinanderprallen, als das vielleicht noch vor 40 Jahren der Fall war. Also sie dienen als Grenze und sie dienen als Abgrenzung. Und ich glaube, in dem Punkt kann man Stegemann auch beipflichten, dass diese, wenn ich mich selbst vergotte oder wenn ich mich zum Maß aller Dinge mache, mein Blick natürlich ein sehr enger wird. Weil dann habe ich Recht. Und wenn ich Recht habe, heißt das automatisch, dass alle anderen nicht Recht haben oder Unrecht haben.
Ja, vor allem, also ich sage jetzt mal, wenn ich mich selbst zum Maß aller Dinge mache, dann muss ich ja Scheuklappen aufsetzen. Also im Sinne von, es geht gar nicht ohne Scheuklappen, weil wenn ich wirklich offen bleiben würde, dann würden mir jede Menge Dinge begegnen, die mir sagen, dass ich jetzt selbst nicht das Nonplusultra bin. Ne? Also ich glaube, dahinter steckt nochmal die Frage von angefragter Identität. Also ich denke zumindest mal für westlich-europäische Kulturen haben wir in den, ich würde jetzt mal behaupten, letzten 500 Jahren, also im Prinzip seit der Beginn der Neuzeit, eine Relativierung von Orientierungsrahmen erlebt, ne, weil einfach so viel passiert ist. Also die Entdeckung der sogenannten neuen Welt, die Aufklärung, Darwin, lauter solche Sachen, das Kaputtgehen des geozentrischen Weltbildes, also lauter Erfahrungen oder Erkenntnisse, die eine sichere Identität erstmal, glaube ich, ziemlich massiv erschüttert haben. Und ich glaube, manche Nachwirkungen sind uns davon auch gar nicht so klar. Ich sage jetzt mal, je aggressiver ich fragen muss, wer bin ich denn? Oder je unsicherer ich bei dieser Frage werde, desto eher bin ich auch versucht, mir dysfunktionale Orientierungsrahmen zu suchen. Ne? Und ich glaube, diese Sicherheit, ich weiß relativ genau, wer ich bin. Ich habe auch eine Ahnung, wie mein Leben verlaufen wird. Also ein Handwerker des 17. Jahrhunderts hat genau gewusst, was sein Sohn wird. Und ganz viele dieser ererbten Orientierungsrahmen sind ja erstmal heutzutage weg.
Ja.
Das heißt, ich habe die zusätzliche Aufgabe, meine Identität in einem in der Regel selbstgewählten Orientierungsrahmen zu verankern. Aber das ist natürlich auch eine heftige Aufgabe. Ne? Ich muss mich entscheiden für einen Orientierungsrahmen. Ich muss sagen, den will ich, also im besten Fall ist es ja eine bewusste Entscheidung. Diesen Orientierungsrahmen will ich, so will ich leben, so will ich mit mir, mit meinen Nächsten und mit der Umwelt umgehen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, eine verdammt steile Herausforderung.
Ich glaube, da stoßen wir auch ganz stark an Grenzen. Also man kann das, glaube ich, an zwei Dingen ausmachen. Das eine ist der Kontrollwahn ein Stück weit. Also gerade wenn es um die Selbstoptimierung geht, dass wir heute sehen, dass man versucht, das meiste auch aus sich rauszuholen.
Ja,
ob das Schritte zählen ist, ob das dieses zählen ist, jenes ist. Also
auch ich habe eine Smartwatch am Handgelenk.
Zählst du Schritte?
Nein.
Gut,
aber ich gucke, dass ich meine Ringe pro Tag zukriege. Ja.
Ja. Also das ist aber eine Form.
Macht nichts über mein Selbstwert.
Du hast ja trotzdem ja auch noch dein Glauben. Das ist ja nun,
richtig.
Das eine ersetzt ja das andere nicht. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt manche, die haben eben den Glauben aus der Vergangenheit eben eingetauscht und versuchen jetzt in diesem Rahmen, in diesem Orientierungsrahmen durchaus, sich immer noch weiter zu optimieren, weil ich glaube auf der anderen Seite auch, dass wir sprachen bei der Apokalypse darüber, das ist ja kein Horrorbuch, sondern es gibt ja Trost.
Ja.
So, und wir leben ja durchaus in Zeiten, du hast von der Angstlust gesprochen im letzten Podcast. Also wir leben ja in Zeiten, die bedrohlich sind, die uns jeden Tag einen neuen Schrecken präsentieren, die alte Wahrheiten und Gewissheiten auflösen und hinfällig werden lassen. Das heißt, dass vielleicht sogar mein Selbstvergottungsrahmen gar nicht mehr ausreicht, weil das alles Probleme sind, die ich selber gar nicht mehr gelöst bekomme.
Also wenn man schon da ist, bei dieser Erkenntnis ist man, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Die Frage ist natürlich aber auch, was ich dann damit mache. Ne? Also ich kann ja erkennen, okay, Welt ist so komplex, dass ich das alles alleine nicht gelöst kriege. Und dann kann ich natürlich Kopf in den Sand stecken und Vogelstrauß spielen. Oder ich kann sagen, ich suche mir MitstreiterInnen, die mit mir zumindest einen Teilrahmen bearbeiten.
Da kommt jetzt ja genau die nächste Gefahr wieder auf uns zu, weil diese Mitstreiter gibt es ja von allen Seiten, von links wie von rechts im Grunde genommen. Und da kommen wir auf das Angebot von sehr simplen Antworten auf sehr komplexe Themen. Das heißt,
okay,
also,
das ist,
wir haben dann so ein gut-böse Denken. Wir haben dogmatische Züge sehr häufig, die damit dazukommen und oftmals auch eine quasi religiöse Emotionalität.
Ja.
Auch das birgt ja seine Gefahren, die wir dort haben. Und der Weg jetzt sozusagen von dem Podcast vom letzten Mal jetzt hier weiter mit der Apokalypse. Wir sprachen ja schon drüber, dass Apokalypse instrumentalisiert werden kann. Und wenn ich eben ständig neue Schrecken beschwöre und sagen, wir stehen am Abgrund und alles ist schlecht und es wird furchtbar werden und wir verlieren uns, unsere Kultur, alles Mögliche. Ja, also man kennt das ja, wie mit Ängsten gearbeitet wird. Und dann kommt ein neuer Erlöser. Ja, dann kommt der neue Messias im Grunde genommen, der sagt, aber ich kann das. Und ich löse das. Ich werde alle eure Probleme lösen.
Jawohl, innerhalb von 24 Stunden.
So, und jetzt, genau. Ja, und jetzt machen wir den Bogen mal ganz kurz, dass wir uns Herrn Trump angucken. Der inszeniert sich ja auf der einen Seite durchaus messianisch.
Ja.
Ja, er ist der Retter und er kann das alles. Und er hat ja in den USA evangelikale Christen hinter sich, die ja das auch glauben. Also da wird ja mit diesem Angstszenario, mit diesem apokalyptischen Szenario, werden die Leute ja abgeholt. Also was passiert denn da gerade?
Also ich glaube, das hat mit Verunsicherung als erstes zu tun und mit dem ganz geschickten Spielen mit Verunsicherung. Also ich sag jetzt mal, wer einigermaßen mit beiden Beinen auf dem Boden steht, weiß im Groben und Ganzen, wer er ist, der wird die Schulter zucken und sagen, was jetzt hier ist denn du da für ein Schrott? Ja, ja, es ist komplex, aber wir haben das und das und das und das als Handwerkszeug. Und jetzt lass uns mal gucken, wie wir zumindest mal die erste Kuh vom Eis kriegen oder so. Ja, nicht gleich die ganze Herde, aber die erste Kuh. Solche Persönlichkeiten sind inert für solche Versuchungen, glaube ich, schlicht und ergreifend. Und das ist auch, glaube ich, denke ich, das, was wir einüben können. Wo im Übrigen ein transzendenter Bezugsrahmen auch helfen kann bei. Ne? Ich muss nicht immer alles alleine lösen. Aber wenn ich denn verunsichert bin, also völlig egal, ob das ein Äquivalent in der Realität hat, ja, oder nicht. Also ich glaube, für viele Menschen haben diese inszenierten Bedrohungen ja kein Äquivalent in der Realität. Also ich mach's mal an einem Beispiel fest. Im Zweifelsfalle irgendjemanden, der da im ländlichen Montana wohnt, dem hat noch kein einziger Mexikaner den Job weggenommen. Aber das ist ja Teil dieser Versuchung. Ich mache ein Problem unendlich viel größer, das ist die Strategie, unendlich viel größer, als es möglicherweise bei nüchterner Betrachtung und bei Tageslicht ist, um dann zu kommen und zu sagen, so, und ich habe die Methode, genau dieses Problem wieder ganz klein und handhabbar zu machen. Das ist wie dieser Scheinriese. Und das ist natürlich ein absolut beliebtes Mittel, um aus sich selbst die Erlösergestalt zu machen.
Also ist eher das, was ein falscher Prophet eigentlich ist.
Ja, wie auch immer man das Wort falscher Prophet definieren will. Ne? Also in theologischer Perspektive sind falsche Propheten immer Personen, die Erlösung anbieten, die sie nicht leisten können, sozusagen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, als Christin und Christ sich nochmal in Erinnerung zu rufen. Erlösung ist längst passiert. Wir müssen die nicht mehr machen. Und wir müssen auch auf niemanden reinfallen, der behauptet, er könne sie für uns machen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das alles lange her ist und die Bilder, in denen wir als Kirche über Erlösung sprechen, vielleicht auch nicht mehr die Bilder sind, die wir heute brauchen. Aber also wenn ich als Christ und Christin glaube, wäre das für mich der erste, sozusagen der erste Ansatz von Entzauberung von falschen Propheten, zu sagen, hier, es muss niemand mehr von irgendwas erlöst werden. Das hat Jesus Christus ein für alle Mal getan.
Ja. Jesus sprach ja auch vom Wolf im Schafspelz.
Genau, richtig.
Ja, als den falschen Propheten. Dennoch ist die große Frage, warum eben bei vielen Christen in den USA das so gut verfängt und so gut ankommt. Ich habe jetzt gerade im letzten Sonntag im Gottesdienst was gelernt, ja, lerne sehr viel, und zwar, wo das Wort Teufel natürlich herkommt.
Ja.
Und wir haben Diabolos und genau. Aus dem Altgriechischen heißt das der Verwirrer.
Genau, der Durcheinanderwerfer.
Und der Durcheinanderwerfer.
Natürlich.
Und da musste ich automatisch dran denken und sagen, dann ist ja Donald Trump zu Recht diabolisch zu nennen, weil er verwirrt ja in einer Tour mit seinen Fake News, mit den Lügen, die er immer wieder auftischt. Er diffamiert Andersdenkende und Minderheiten. Er verbreitet Verschwörungstheorien. Er beleidigt Leute. Also er lässt ja zu, dass die gesamte Gesellschaft sich polarisiert, um an die Macht zu kommen.
Ja.
Und damit ist er in meinen Augen, also er ist ja nicht der Teufel in Person, aber das ist im Wortsinne diabolisch, oder?
Also ich wäre mit diesem Wort super vorsichtig, aus dem einfachen Grunde, weil es auch wieder eine Person größer macht, als sie ist. Also wenn ich jemandem sage, das ist der Teufel in Person oder das ist ein diabolischer Mensch, dann spreche ich ihm Macht zu, die er im Zweifelsfalle nicht hat. Also okay, Donald Trump hat aufgrund des Systems relativ viel Macht, aber die ist nicht begrenzt. Das heißt, wenn ich komme nochmal auf diesen Orientierungsrahmen zurück, wenn ich mich meines Orientierungsrahmens sicher bin, dann kann ich auch solcher behaupteter Macht entgegentreten. Ja, sagen, das ist so nicht. Also ich will nochmal auf ein anderes Beispiel, was sozusagen eine Stufe drunter ist. Die Malala Yousafzai. Die hat in Pakistan also erstmal war sie eine junge Frau, die einfach zur Schule gehen wollte. Ein junges Mädchen, was zur Schule gehen wollte. Gut, das ist in der Situation da nicht gelitten gewesen. Das heißt, man hat sie da mit Säure überkippt und so weiter. Aber sie hat dieser Definitionsmacht ihres Rahmens, in den sie hineingestellt wurde, einfach nicht nachgegeben, weil sie gesagt hat, ich weiß ganz genau, ich habe ein Anrecht auf Bildung und alle anderen Mädchen haben auch ein Anrecht auf Bildung. Ja, also das ist eine Persönlichkeit für mich, um einfach mal so ein ganz konkretes Beispiel zu haben, wo jemand gesagt hat, ich bin mir meines Orientierungsrahmens so sicher, dass er mir auch Widerstandskraft gibt gegenüber all dem, was man mir erzählen will, nämlich, dass Mädchen keine Bildung haben dürfen. Ja, und dass man mir das austreiben kann, indem man mich mit Säure überkippt und ähnliches. Also das ist, glaube ich, die Frage, wo kommt die innere Verwurzelung her? Wo kommt meine innere Sicherheit aus dem säkularen oder religiösen Orientierungsrahmen her? Und ich glaube, das ist das Thema, wo sich viel, viel mehr lohnt zu investieren, darüber nachzudenken. Man muss diese Mechanismen von Verunsicherung, von Angststiften, von Chaos hervorrufen und so weiter, die muss man kennen und die muss man benennen können. Und wenn ich sozusagen schon die Fähigkeit erworben habe, oder die muss man lernen, glaube ich, zu sagen, okay, mir geht's jetzt so, ich finde das ganz katastrophal, aber was passiert, wenn ich mich einen Schritt neben mich stelle und mal versuche, mit etwas Abstand auf die Situation zu gucken? Ja, ist die dann immer noch so katastrophal, wie man mir einredet? Oder ist sie so, dass ich, also ne, so eine Messiasgestalt redet ja auch immer allen anderen ein, dass die kein Handwerkszeug haben, die Situation zu lösen. Und sowas finde ich schon, ja, also das ist schon, hat was vom Bösen, aber man darf sich davon, glaube ich, nicht bange machen lassen, sondern es ist viel, viel wichtiger zu sagen, was ist der Rahmen, in dem ich stehe? Will ich diesen Rahmen? Hilft er mir beim Leben? Hilft er mir, diesen Eigenstand zu entwickeln? Hilft er mir auch, von mir wegzugucken und auf andere zu gucken? Also in diesem ganz nächstenliebenden Sinn.
Kommt dann Stegemann letztendlich doch auf mit seinen Lösungsansätzen uns sehr nahe, unseren Lösungsansätzen, weil er sagt, Reflexion ist das eine, also tatsächlich sich darüber bewusst zu werden, ein bisschen Demut, sich selber also nicht zu wichtig zu nehmen, sondern diesen Schritt zur Seite zu machen, um mal drauf zu gucken und zu sehen, wo bin ich eigentlich, ist der zweite Step. Das gelingt.
Ich glaube, von der Haltung her kommt das uns als Christinnen und Christen sehr nahe. Ne? Das ist halt eine säkulare Formulierung dafür. Aber
ja, das, also es gelingt uns als Christen vielleicht etwas einfacher. Aber du hast ja auch gesagt, also jemand, der jetzt eben nicht an Gott glaubt, hat genau die gleichen Möglichkeiten.
Natürlich.
Sich nicht bange machen zu lassen,
ja,
und den Schritt zur Seite zu gehen,
ja,
und nicht auf diese, ja, apokalyptischen Bilder, dass wir überfremdet werden oder uns alles weggenommen wird.
Was auch immer.
Ja, einzugehen.
Also die Frage ist einfach, wo kriege ich so eine gewisse Nüchternheit her? Ja?
Ja.
Und das heißt ja nicht, dass ich nicht ernst nehmen darf, dass mir Dinge Angst machen, dass ich Dinge echt nicht in der Hand habe, ja, weil ich als Individuum bin da einfach zu klein für und auch manchmal zu ohnmächtig. Aber man muss sich keine Ohnmacht einreden lassen, die man nicht hat.
Kontrolle ist trügerisch.
Kontrolle ist trügerisch, ja.
Ja, genau so ist
es. Natürlich.
Sehr schön. Damit, glaube ich, haben wir auch die falschen Propheten und die atheistische Apokalypse gut besprochen und vor allen Dingen sehr gute Lösungsansätze gegeben, wie wir damit umgehen können, um eben nicht darauf hereinzufallen, was und wenn uns Leute Angst machen wollen,
ja,
und damit sicherer und reflektierter umzugehen. Elaine, vielen herzlichen Dank.
Ja, danke dir.
Dafür, dass du das so richtig schön nochmal auf den Punkt gebracht hast. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann reden wir über Nächstenliebe und Gottesliebe. Das schließt sich eigentlich auch ganz gut an dieses Thema an.
Ja.
Wir haben einen guten
Gucken wir mal.
Theoquest. Auf der Suche nach dem Glauben.